SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Ulla Lohmann in SWR1 Leute, herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Sehr gerne. Du hast gerade gesagt, ja, wir duzen uns einfach. Du bist Vulkanforscherin, du bist Dokumentarfilmerin, du bist Expeditionsleiterin. Hast so unterschiedliche Aufgaben und steigst tatsächlich in den Krater eines Vulkans. Diese Vorstellung ist für die allermeisten erstmal so weit weg. Nimm uns doch mal mit darunter. Wie riecht's da? Was ist das für eine Atmosphäre? Wie heiß ist es da?
Es ist eigentlich genau so, wie man sich die Hölle vorstellt. Aber für mich ist es der Himmel auf Erden, weil ich mag diesen Geruch, der in der Nase sticht von den Gasen, die Schwefeldämpfe, die da überall sind. Und es ist auch so ein bisschen, als würde man auf Wackelpudding laufen. Die Erde bebt. Man merkt wirklich, dass das ganz lebendig ist. Und dann an so einem Lavasee zu stehen, das war nämlich der Grund, warum ich so tief runtergestiegen bin, damit ich an den Lavasee konnte. Das ist so, als würde man in das offene Herz der Erde schauen. Das pulsiert, das ist lebendig, da spritzt und blubbert es raus. Das ist unglaublich.
Wie gehst du so eine Expedition an? Alleine erstmal den richtigen Einstieg zu finden, ist ja sicherlich schon eine Herausforderung.
Ja, das war ganz, ganz lange Jahre Planung. Ich habe auch mehrere Rückschläge gehabt. Einmal wären wir fast unten geblieben in dem Vulkan drinnen. Ich sag wir, nämlich für sowas braucht man auch ein tolles Team. Ich war mit meinem Mann unterwegs, mit einem Forscher, mit einem Wissenschaftler noch zusammen. Und man braucht eine gute Planung, man braucht ein gutes Team. Und dann braucht man auch die richtigen Bedingungen, dass das Wetter passt, dass man auch die richtigen Utensilien hat. Man kann nicht jedes Seil nehmen, weil es da unten auch sehr, sehr heiß ist. Und dann muss man einfach auch tatsächlich ein bisschen von dieser Magie haben. Die Einheimischen sagen, da braucht man auch eine gehörige Portion Vulkanflüsterer-Magie. Es gibt tatsächlich jemand, der über Vulkane reden kann, der mit den Vulkanen reden kann. Und der hat uns auch beschützt.
Da habt ihr euch auch vorher die Erlaubnis quasi geholt, um hinuntersteigen zu können. Wie war das, weil du gerade sagtest, ja, einmal wärt ihr beinahe unten geblieben. Was lief da schief?
Wir hatten einfach Pech mit dem Wetter. Als wir unten im Vulkan waren, auf halber Strecke, hat es plötzlich angefangen zu regnen. Wenn dieser Regen durch die sauren Gase fällt, wird er zum sauren Regen und der macht die Kletterseile kaputt. Wir wollten jetzt nicht unbedingt rausfinden, wie lange es dauert, bis die Kletterseile kaputt gehen, aber wir haben tatsächlich schweren Herzens entschließen müssen, die Expedition aufzugeben.
Einfach weil die Sicherheit natürlich das Allerwichtigste ist. Jetzt hast du uns gerade schon mal mit runtergenommen in diese brodelnde Hölle. Wie klingt das denn eigentlich? Das ist doch wahrscheinlich auch richtig laut da unten.
Es ist wie wenn das Wasser kocht, aber 100-mal lauter. Also es war tatsächlich direkt am See so, dass es unangenehm laut war. So ein Fauchen, ein Brodeln, ein Blubbern und dieses Spritzen. Aber das nimmt man da gar nicht so wahr, weil alle Sinneseindrücke zusammen, das ist so unglaublich viel zum Verarbeiten. Und eigentlich wäre ich am liebsten die ganze Zeit da gestanden, hätte in diesen See gestarrt. Wahrscheinlich wäre ich jetzt immer noch da.
Du bist Dokumentarfilmerin und Vulkanforscherin. Wir waren gerade schon im Südpazifik, als du runter zum Lavasee des Vulkans Bendo gestiegen bist. Du kennst die Menschen dort inzwischen auch sehr gut. Du wurdest dort wie eine Tochter angenommen. Das sind ja für die allermeisten ganz kaum bekannte Völker. Kannst du dich an deine allererste Begegnung noch erinnern?
Meine allererste Begegnung war, als ich bei einer Expedition als Köchin angeheuert hatte. Ich wollte da unbedingt auf diesen aktiven Vulkan hoch, wusste aber nicht, wie ich es anstellen sollte und habe bei einer deutschen Expedition für National Geographic einfach gefragt, ob ich kochen darf. Und dann haben die Einheimischen mich angeschaut. Was? Die will kochen? Und dann haben sie gesagt, okay, hier, das ist die Kochstelle. Und das war einfach nur nasses Holz und ich sollte mit einem Topf mit nassem Holz für 12 Leute kochen. Ich hatte keine Ahnung, wie ich überhaupt das Feuer ankriege.
Wie sehr rutscht einem in so einem Moment das Herz in die Hose?
Ja, ziemlich. Vor allem die Crew stand außen rum. Die waren 6 Stunden, waren wir wandern mit viel großem Equipment. Die hatten alle Hunger gehabt und ich habe das Feuer nicht angekriegt. Ich glaube, die hätten mich am liebsten gegrillt.
Was war deine Lösung? Denn du hast es am Ende geschafft.
Ich habe tatsächlich dann irgendwann die Einheimischen gefragt, der Jimmy, das war der Leiter der einheimischen Träger, habe gesagt, lieber Jimmy, hilf mir bitte, bitte. Der hat mich überhaupt nicht verstanden, ich kannte die Sprache gar nicht. Er hat aber dann meinen flehenden Blick gesehen und hat dann gelacht und hat mir das Feuer schnell angemacht und hat mir dann geholfen zu kochen. Und seitdem sind wir einfach sehr, sehr gut befreundet. Also er hat mich jetzt gerade vor 2 Wochen wieder angerufen.
Ihr habt Expeditionen gemeinsam gemacht, denn das ist so wichtig, weil die Völker dort ein ganz anderes Verständnis haben und sehr eng mit der Natur leben, was wir ja teilweise in unserem Alltag komplett verloren haben. Was sind die wichtigsten Punkte, wenn es um so eine Vulkanexpedition geht?
Man muss sich wirklich auf alles einlassen können. Das heißt, man betrachtet diesen Vulkan wissenschaftlich, aber die Einheimischen haben eine ganz andere Art, mit dem Vulkan umzugehen. Die glauben an Magie, an böse Geister, an gute Geister, daran, dass man mit dem Vulkan reden kann. Ich bin Wissenschaftlerin, ich glaube da nicht unbedingt dran, aber ich akzeptiere, dass es ganz viele Dinge gibt, die wir uns nicht erklären können, aber auch nicht erklären müssen. Und in dem Moment, wo man beide Seiten akzeptiert, dann kann man auch mit dem Vulkan ganz anders umgehen. Das ist nämlich wirklich die Natur. Das ist, ja, ich sage hinterher auch immer Danke. Ich bedanke mich bei dem Vulkan. Das ist für mich so ein Lebewesen.
Ja, das ist ja ganz interessant. Bergsteiger, du bist als Bergsteigerin ja auch aktiv. Die entwickeln oft so ein Verhältnis zum Berg. Wie ist das? Wie ist dein Verhältnis zum Vulkan Bendo?
Ich glaube, der Vulkan beschützt mich so ein bisschen. Der war immer so gut zu mir. Ich habe auch in diesem Vulkan meinen Heiratsantrag bekommen.
Jetzt hast du gerade gesagt, du hast im Innern eines Vulkans deinen Heiratsantrag bekommen. Im Südpazifik, im Bendo. Zu diesem Vulkan hast du eine besondere Beziehung. Aber vermutlich bist du auch die einzige Frau auf der Welt, die inmitten eines Vulkans einen Heiratsantrag bekommen hat. Erzähl mal.
Naja, das hat mein Mann schon ganz geschickt ausgesucht. Nämlich, wir waren kurz vor diesem Lavasee an der Kante und dann hat er mich plötzlich ganz ernst angeschaut und hat gemeint, Ulla, wirst du mich heiraten? In dem Moment sagst du nicht nein,
weil der Lavasee gar keine Chance, wieder rauszukommen.
1200 Grad heiß. Das geht gar nicht. Also von daher hat er es wirklich sehr, sehr gut eingefädelt und dann ist es natürlich so eine Magie vor Ort in dem Raum. Das ist einfach ein ganz, ganz unvergesslicher Moment.
Du hast ihn infiziert mit deiner Leidenschaft für Vulkane. Er kommt aus dem Bereich Bergsteigen. Was hat ihn am Ende gepackt, dass er inzwischen genauso Feuer gefangen hat für die Vulkane wie du?
Es ist eigentlich wie Bergsteigen, nur umgekehrt. Man steigt ja nach unten in den Vulkan. Man hat dieselben Gefahren wie im alpinen Bereich. Also die Seile können reißen, man muss das gut verankern, man muss sich gut darauf vorbereiten. Aber es geht nach unten. Und da muss man ja irgendwann auch wieder hochsteigen. Es ist zwar weniger klettern, aber auch am Seil aufsteigen, Seilzugangstechnik. Wir sind mittlerweile beide auch zertifizierte Seilzugangstechniker. Das macht unglaublich Spaß, sich da auch rein zu vertiefen, weil jeder Vulkan ist anders, jede Situation ist anders und das macht wirklich richtig Spaß.
Wir haben es jetzt gerade, viele haben die Bilder noch vor Augen, auf La Palma erlebt, dass ein Vulkan ausgebrochen ist nach vielen, vielen Jahren. Welche Anzeichen sind die ersten, dass ein Vulkan ausbrechen könnte? Weil so eine Angst ist natürlich immer mit dabei.
Also wissenschaftlich gesehen nimmt der Tremor dann zu. Das sind die Anzeichen, die man sieht, wenn es unmittelbar bevorsteht. Viele Vulkane sind überwacht. Das heißt, da kann man mit den Herzschlag des Vulkans merken. So war das auf La Palma auch, dass man auch wirklich die Leute vorwarnen konnte. Alle wurden evakuiert. Die Häuser sind zwar zerstört, aber man hat keinen Menschen in Gefahr gesehen, weil man einfach diesen Herzschlag des Vulkans überwacht hatte. Die Einheimischen in Vanuatu und in ganz vielen anderen Ländern haben das nicht. Die beobachten die Natur. Es gibt Tiere, die fliehen. Es gibt zum Beispiel ein Hühnchen in Papua-Neuguinea. Die legen die Eier normalerweise 2 Meter tief nach unten in die heiße Vulkanasche. Der Vulkan brütet die aus. Wenn der Ausbruch bevorsteht, ist es ganz unten zu heiß. Da werden die Eier oben an die Oberfläche gelegt und dann wissen die, dass der Vulkanausbruch bevorsteht.
Also es ist ganz wichtig, sich da auf die Natur zu verlassen. Es gab ja auch Geowissenschaftler, die schon mal vor einem Ausbruch gewarnt hatten. Vor 20 Jahren war das wohl beim Teide auf Teneriffa. Dann erntete so eine Studie aber sehr viel Kritik unter Vulkanologen. Also die Forschung ist da teilweise durchaus umstritten. Da verlässt man sich lieber auf die Natur als auf die Wissenschaft, scheint es, ne?
Es gibt ganz spannende Sachen, um die Natur mit der Wissenschaft zusammen zu kombinieren. Zum Beispiel im Ätna gibt es Versuche mit Ziegen, die dann Sender bekommen und wenn die sich besonders bewegen, dann bricht der Vulkan aus. Oder es gibt Oktopusse bei Stromboli. Die Oktopusse flüchten tatsächlich, bevor die Steine ins Wasser fallen, weil die das spüren. Also die Tiere haben da wirklich einen ganz anderen Draht zu der Natur. Und ich glaube, wir Menschen, wir könnten das auch wieder lernen, wenn wir die Natur besser beobachten.
Da gibt es ja viele Untersuchungen inzwischen. Ein Tsunami hängt häufig mit einem Vulkanausbruch zusammen. Beim Tsunami ist es wohl so, wenn die Ameisen plötzlich aktiver werden, ist das auch ein Zeichen. Ist das so eine Forschung, in die du dann inzwischen auch gegangen bist?
Ja, ich finde es unglaublich spannend, diese Zusammenhänge auch gerade zwischen Mensch und Natur zu sehen. Also ich habe dann Umweltmanagement in Australien studiert und habe mich darauf spezialisiert, wie die Menschen gerade aus indigenen Völkern sich ihre Umwelt erklären, wie die Menschen mit dem Vulkan zusammenleben.
Der Vulkanausbruch auf La Palma ist vielen noch gut im Gedächtnis. 3 Monate lang hat der gespuckt. Wie ist es für dich als Vulkanforscherin? Zieht es dich dann automatisch dahin?
Mich zog es natürlich dahin. Also ich war auch dort, aber nicht zu Anfang, weil ich möchte nicht in diesen Katastrophentourismus rein, wenn ich die Rettungsarbeiten behindere, weil da waren wirklich Existenzen in Gefahr. Da haben Leute ihr Hab und Gut verloren, ihre ganze, was sie alles aufgebaut haben. Es war, glaube ich, wirtschaftlicher Schaden von 900 Millionen Euro. Das ist unglaublich. Und da wollte ich nicht einfach mitmischen, um schöne Bilder zu bekommen.
Wann ist denn ein Zeitpunkt, um zu sagen, jetzt sind die Evakuierungen abgeschlossen, jetzt könnte ich als Wissenschaftlerin dort von Nutzen sein?
Für mich war ein guter Zeitpunkt, als Stern mich hingeschickt hat. Da hatte ich sozusagen einen offiziellen Auftrag, weil da durfte ich fotografieren, wie die Menschen mit diesem Vulkanausbruch umgehen. Und dann habe ich auch für Arte noch gearbeitet, also solche Jobs, wo ich dann auch die Geschichten weitererzählen darf. Das sind für mich Rechtfertigungen.
Wie ist es denn gerade, wenn Evakuierungen beispielsweise noch laufen und wenn Menschen auf der Flucht sind, wie schnell oder langsam ist so eine Lava? Wie schnell muss sowas passieren?
Das hängt immer von Vulkan zu Vulkan ab. Beim Ätna zum Beispiel ist die Lava teilweise sehr zähflüssig. Je weiter sie nach unten kommt, desto langsamer wird sie. Und da kann man ganz gemütlich zuschauen, wenn es einfach so runterbröckelt. Ganz oben ist es sehr schnellflüssig. Da muss man gucken, dass man wegkommt. Es gibt Gaswolken, zum Beispiel am Merapi in Indonesien. Da habe ich für Geo fotografiert. Da ist so eine Gaswolke 600 Stundenkilometer schnell, da kann man nicht mehr wegrennen. Also da muss man wirklich jeden Vulkan gesondert betrachten und deswegen muss man jeden Vulkan auch ganz genau beobachten und längerfristig beobachten.
Teilweise wurden die Häuser komplett mit Lava überdeckt, da ist also einfach auch nichts mehr zu retten. Wussten die Menschen dort, dass es irgendwann einen Vulkanausbruch gibt? Rechnet man mit diesem Risiko und lebt trotzdem mit dem Vulkan? Wie ist es dort?
Ungefähr alle 50 Jahre bricht der Vulkan aus. Das ist wie so eine Art Pickel und der geht immer weiter, ein bisschen weiter nach unten. Also das war so, dass die Menschen auf einem ehemaligen Lavastrom ihre Häuser gebaut haben und nach 50 Jahren hat man so ein bisschen vergessen. Und dann haben sie dort wieder gesiedelt und natürlich ihre Häuser an den Vulkan verloren. Das ist zum einen natürlich für die Menschen sehr, sehr tragisch. Zum anderen konnte man so mehr oder weniger damit schon rechnen. Aber es ist natürlich unglaublich, wenn man sieht, wie die Menschen vor ihrem Haus stehen, was 20 Meter unter ihnen, unter der Lava begraben ist. Und das kriegt man nicht mehr einfach so wieder. Und vor allem, dann war noch ganz am Schluss des Ausbruchs, 3 Tage vor Ende, gab es nochmal einen neuen Lavastrom. Und da wurden ungefähr, ich glaube, fast 100 Häuser nochmal zusätzlich überströmt. Und genau mit diesen Menschen habe ich geredet. Die waren einfach am Ende, die waren traumatisiert.
Weißt du, was aus diesen Menschen wird, wie sie sich ein neues Leben dort aufbauen? Werden sie auf der Lava wieder bauen?
Das wird alles Naturschutzgebiet werden, so sieht es im Moment aus. Keine Ahnung, wie das jetzt in 20 Jahren wieder ausschauen wird. Aber die Menschen können nicht mehr zurück, weil einfach teilweise die Häuser natürlich weg sind. Und man will das als Naturschutzgebiet so machen, dass man da auch beobachten kann, wie die Natur wiederkommt. Wissenschaftlich betrachtet ist es super, super spannend, auch so einen Ort zu haben, den man gar nicht betreten darf, wo man einfach nur zuschauen kann. Aber die Leute, wo sollen sie hin? Was sollen sie machen?
Für die Wissenschaft kommt ein spannender Aspekt dazu, denn aus der Lava erwächst häufig ein ganz besonders fruchtbarer Boden. Warum ist das so?
Die Lava hat sehr viele Mineralien und es dauert natürlich ganz lange, bis das runtergebrochen wird, dass die Pflanzen sich da wieder ansiedeln können. Asche, wo überall Asche war, das ist dann einfacher, da können die Pflanzen besser ankern. Aber irgendwann wird der Boden so sehr mineralhaltig und so fruchtbar, dass es dann natürlich sehr viel Sinn macht, genau dort wieder zu siedeln und dort die Sachen anzubauen.
Ulla Lohmann in SWR1 Leute, wir können verraten, du bist Mitglied im Explorer Club. Ein Club berühmter Bergsteiger und Entdecker. Nur mal so ein paar Namen. Sir Edmund Hillary, Roald Amundsen, Reinhold Messner, Ulla Lohmann. Ist das für dich ein Ritterschlag?
Total. Ich war da so stolz, als ich vorgeschlagen wurde. Da muss man nominiert werden und da muss ein großes Gremium zustimmen. Und das ist einfach so, dass da Menschen sind, die World's First haben. Also irgendwas weltweit einmalig zuerst. Und ich war tatsächlich als erste Frau beziehungsweise mit meinem Mann zusammen als erste Menschen so tief in einem aktiven Vulkan wie zuvor noch keiner.
Dieser Traum, Vulkanforscherin zu werden, den hattest du schon ganz früh. Welcher Vulkan ist denn schuld an deiner Vulkansucht?
Der Vesuv. Mein Papi hat mich nach Pompeji mitgenommen und da habe ich gesehen, wie zerstörerisch der Vesuv-Vulkan sein kann. Und da wollte ich unbedingt mal einen Vulkan in echt sehen, also mit Lava, mit richtig, so wie man sich als Kind vorstellt. Und seitdem habe ich diese Vulkansucht entwickelt.
Du beschreibst das in deinem Buch, Ich mach das jetzt, mit deinem Papa passierte dann etwas Unvorstellbares. Was war das?
Ja, als ich 15 war, hat er sich einfach von der Brücke gestürzt. Und das war für mich natürlich so eine Welt, die da zusammengebrochen ist, weil auf einen Schlag musste ich erwachsen werden, auf einen Schlag war ich alleine und habe dann wirklich mir meine eigenen Lehrer ausgesucht, weil ich war ohne Halt und wusste nicht, warum er das Leben weggeworfen hatte. Und dann habe ich mir Menschen gesucht, die gerne leben und von denen gelernt. Warum lebt man denn gerne? Was macht das Leben aus? Und wie ist man glücklich?
Ist durch diese Erfahrung womöglich dein Abenteuerdrang so groß geworden, dass du dadurch das Leben so intensiv spürst, wenn du solche Grenzerfahrungen hast?
Ich glaube schon. Vor allem, ich wollte dann einfach weg von zu Hause. Ich komme aus Enkenbach-Alsenborn, ein kleines Dorf in der Pfalz. Ich wollte raus. Und in der großen, weiten Welt, da kannte mich keiner, kannte das Schicksal keiner. Und da konnte ich einfach ausprobieren und entdecken. Und da habe ich gemerkt, wie groß diese Welt ist, wie viel es zu entdecken gibt und vor allem, welche Befriedigung man hat, wenn man neue Sachen entdeckt, Neuland zu entdecken und anderen das zu teilen, diese Leidenschaft mit anderen Menschen zu teilen, das fand ich total super.
Diesen Traum zu entwickeln und zu verwirklichen, kostet natürlich auch viele Opfer. Wie war das erstmal für dich?
Zuerst habe ich das überhaupt gar nicht gesehen. Also ich bin mit 15 ohne Geld in die Welt, beziehungsweise nach Europa, bin überall rumgetrampt und habe die Leute einfach im Auto gefragt, warum leben sie? Was macht sie glücklich? Was macht sie unglücklich? Ich habe an Rastplätzen geschlafen. Ich habe sogar die Reste von Leuten auf dem Teller gegessen. Ich hatte null Geld, aber ich wollte die Welt entdecken. Mit 18 habe ich dann Jugendforsch-Bundessieg gewonnen und Preisgeld mit 1500 Euro. Das hat gereicht, um die Welt zu reisen. Und da habe ich die große, weite Welt entdeckt und da einfach gemerkt, wie viele Sachen wir nicht wissen und wie viele Sachen ich entdecken darf und wie spannend das dann auch alles so sein kann.
Wie war das für die Menschen, die du zurückgelassen hast in Enkenbach-Alsenborn?
Meine arme Mami. Ja, so mittlerweile denke ich da schon mehr, dass ich sie doch sehr malträtiert habe. Die konnte wahrscheinlich die ganze Zeit nicht schlafen. Aber sie hat mich dann auch machen lassen, was wirklich ganz, ganz toll war, weil mir ist nichts passiert. Ich bin immer wieder gekommen und habe da einfach ganz viel fürs Leben gelernt.
Ich mach das jetzt, heißt dein Buch. Da beschreibst du deine abenteuerliche Geschichte. Dieser Spruch, ich mach das jetzt, ist das was, was dich persönlich auch beschreibt, eine Entscheidung zu treffen und sie dann einfach durchzuziehen?
Total. Vor allem, man muss diese Entscheidung treffen und man muss den ersten Schritt machen. Und das ist mein Anliegen. Es geht mir nicht darum, dass die Menschen mein Buch lesen und sagen, was für eine tolle Geschichte sie erlebt hat, sondern die sollen das Buch lesen und die sollen sich motiviert fühlen, selbst diesen ersten Schritt zu machen, selbst zu sagen, ich mach das jetzt und selbst ihren eigenen Traum zu verwirklichen.
Da bist du auch unterwegs, hältst Vorträge, kriegst du Rückmeldungen zu, was du die Menschen inspiriert hast?
Total. Das ist so schön. Das ist die eigentliche Belohnung von meiner Arbeit. Zum Beispiel ein 60-Jähriger hat mit 60 mit dem Klettern angefangen, hat aber totale Höhenangst gehabt, ist einen 70 Meter hohen Felssporn nach oben geklettert und hat dabei über 10.000 Euro für die Krebsvorsorge gesammelt. So was konnte ich motivieren. Oder jetzt gerade vor kurzem habe ich in San Vito in Sizilien, da komme ich gerade her, ein Mädel in der Felswand 300 Meter über Grund getroffen. Die kam zu mir und hat gesagt, du Ulla, ich habe dein Buch gelesen, du bist doch Ulla Lohmann. Ich habe wegen dir meine Höhenangst überwunden. Ich bin wegen dir hier und das ist jetzt meine erste Meerseilängenroute. Das war total toll.
Das ist dann wirklich eine Erfüllung. Die Natur zu schützen ist dir ein großes Anliegen. Du bist unterwegs mit Vorträgen. Diese Botschaft, kommt die gerade an, weil die Zeiten so dramatisch sind, weil das Thema Klimawandel über allem steht?
Ich hoffe es, aber ich mache das auch nicht mit erhobenem Zeigefinger. Ich hoffe, dass ich mit gutem Beispiel vorangehen kann, dass ich meine Arbeit und meine Flugreisen und mein Tun immer hinterfrage und da auch andere Menschen motivieren kann, das selbst zu hinterfragen. Aber ich würde mich jetzt nicht hinstellen und als mit erhobenem Zeigefinger das Ganze machen. Die Leute dürfen selbst entscheiden, was sie tun. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass es brennt und dass es einfach Zeit ist zu handeln.
Untertitel deines Buchs ist Meine Reise zum Mittelpunkt der Erde. Und du lässt ja wirklich nichts aus, wie du da von der Tellerwäscherin zur National Geographic-Fotografin wurdest. Diese Beziehung zu den Menschen in der Südsee, die beschreibst du auch ganz intensiv. Wie war das denn, als du dort vom Häuptling auf Papua-Neuguinea adoptiert wurdest?
Das war so ein absoluter Gänsehautmoment. Der Häuptling hatte gerade seine Enkeltochter verloren. Die ist gestorben. Ich habe eine Woche versucht, das Leben dieses Mädchens zu retten, konnte aber nichts tun. Und dann kam der Gemtaso zu mir hin, voller Tränen, voller Rührung und natürlich Tränen um seine Enkeltochter, hat gesagt, du Ulla, ich habe eine Enkeltochter verloren, aber ich habe eine neue dazu gewonnen. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, ja, man kann trotz unterschiedlicher Kultur, trotz unterschiedlicher Herkunft einfach Mensch sein. Und dort habe ich gelernt, die Menschen schauen durch das Äußerliche durch. Die haben nicht unsere Statussymbole. Wenn man eine bestimmte Marke anhat, ein bestimmtes Auto fährt, eine bestimmte Größe vom Haus hat, ist man bei uns wer. Dort ist man wer, wenn man authentisch so ist, wie man ist. Und die Leute gucken durch einen durch. Und der Gemtasu hat einfach gemerkt, dass ich es ehrlich meine, dass ich offen bin, dass ich aufrichtig bin mit meinen Fehlern, hat er mich so akzeptiert und angenommen, wie ich bin.
Das war ja auch erstmal ein Prozess. Die Sprache zu lernen war so wichtig. Was ist das für eine Sprache?
Das ist das Pidgin, so eine Mischung aus ein bisschen Französisch, Englisch, Deutsch. Die Missionare haben es dahin gebracht, viele einheimische Wörter. Und das ist einfach eine sehr lustige Sprache, wo man sich drauf einlassen muss.
Schwer zu lernen?
Es geht. Aber ich lerne unglaublich gerne Sprachen. Also ich kann insgesamt, glaube ich, 7 Sprachen. Und das ist für mich auch ein Teil meiner Arbeit, dass ich mich da so reinhöre. Und nur so kann ich mit den Menschen kommunizieren.
Was wollte er denn von dir wissen?
Auch ganz viele Sachen. Ich musste dann immer abends über unsere Welt erzählen. Dann kam das ganze Dorf zusammen. 200-300 Leute von ganz weit außerhalb kamen sie dann noch. Und dann habe ich Geschichten erzählt. Zum Beispiel von Fitnesscenter. Dass man Geld ausgibt, um Rolltreppen zu bauen, die ins Fitnesscenter führen, dass dann die Leute im Fitnesscenter, also mit der Rolltreppe zum Fitnesscenter fahren und dann im Fitnesscenter auf einem Step-Trainer sind, wo sie Treppen laufen. Solche Geschichten, das finden die natürlich alle total witzig und für mich ist es auch so eine Art und Weise, über unsere Welt zu reflektieren.
Die Südsee ist dir zum zweiten Zuhause geworden. Mehr als 10 Jahre lang hast du dir das Vertrauen des Häuptlings Gemtasu in Papua Neuguinea erworben. Kannst du mal beschreiben, als ihr euch das erste Mal begegnet seid? Was ist er für eine Erscheinung?
Der Gemtasu ist ein sehr kleiner Mann, also kleiner als ich, mir geht er bis zum Kinn, aber er hat so eine ganz große Ausstrahlung. Und das erste Mal, als ich ihn getroffen habe, es hat 3 Jahre gedauert, bis ich diesen Stamm gefunden habe. Und dann hat es eine Woche gedauert, bis ich da überhaupt hingelaufen bin. Und dann habe ich gefragt, ob ich fotografieren darf. Und dann stand dieser kleine, große Mann vor mir und hat gesagt, nein. Und diese Autorität, dieses Nein, das vergesse ich nie. Und ja, dann hat es noch länger gedauert, bis er irgendwann mal Vertrauen gefasst hatte und bis ich dann auch fotografieren durfte und das Heiligtum sehen durfte, warum ich dort eigentlich hin wollte.
Wie war denn dieser Prozess, dass du angenommen wurdest? Weil alles, was von außen kommt, was erstmal fremd ist, da ist so ein Nein ja auch nachvollziehbar. Und sich dieses Ja dann irgendwann zu erarbeiten, wie hast du das geschafft?
Ich habe ihm erklärt, warum ich dorthin gekommen bin. Weil dieser Stamm mumifiziert seine Toten. Ich habe in einem Reiseführer gelesen, dass die Toten rauchen. Und ich wollte wissen, wie man die Toten raucht. Und dann habe ich ihm natürlich am Anfang nur gesagt, ich möchte fotografieren. Klar, sagte er dann nein. Aber dann habe ich mir Zeit genommen, um zu erklären, warum ich das möchte. Habe ich ihm von meinem Vater erzählt. Habe ihm erzählt, dass in unserer Welt einfach der schlimmste Moment für mich gewesen war, als die Erde aufging, der Sarg rein und dann die Erde wieder drüber ging. Und dann habe ich gesagt, ich möchte von ihm lernen, wie das andere Kulturen sehen. Und mit meinen Fotos möchte ich das auch mit anderen teilen. Weil vielleicht hilft es mir ja, mit dem Tod besser umzugehen. Und vielleicht hilft es anderen Menschen auch. Und dann habe ich irgendwann sein Vertrauen bekommen.
Du hattest sein Vertrauen und ihr habt dann zusammengearbeitet und dann gab es einen traurigen Moment, als er verstorben ist und er hat ein Vermächtnis und einen Wunsch hinterlassen.
Ja, ich habe den Gemtasu über 10 Jahre seines Lebens begleitet. Von der Steinzeit, ganz am Anfang, waren kaum westliche Güter, bis hin zur Moderne, als dann das Handy kam. Und dann irgendwann hat der Gemtasu gesagt, die Traditionen gehen verloren. Man wird nicht mehr die Toten mumifizieren, aber ich möchte mumifiziert werden. Und dann hat er mich gebeten, dass ich das fotografiere. Das war für mich fürchterlich. Ich habe gesagt, Gemtasu, stirb bitte nicht und ich möchte es auch nicht dokumentieren. Aber er hat dann so lange an mir gearbeitet, bis er dann mein Versprechen hatte. Und dann ist irgendwann der Moment gekommen. Er ist ganz friedlich eingeschlafen und ich bin nach Papua-Neuguinea gereist, aber ich konnte nicht hin. Ich bin wieder zurück nach Deutschland, habe 5 Tage nicht geschlafen und bin dann wieder nach Papua-Neuguinea.
Was hat es dir so schwer gemacht?
Naja, diese Sensationslust dahinter, weil eigentlich genauso, warum ich nicht zum Vulkanausbruch gehe, wenn er direkt ist und die Leute bei ihrer Trauer fotografiere, da wollte ich auch nicht zum Gemtasu und da eben Kapital aus dem schlagen. Irgendwann kam aber das schlechte Gewissen, ich hatte es ihm ja versprochen. Und dann bin ich hin, ich wollte einfach nur zu einer Beerdigung und meinen Respekt zollen, aber dann hat mich die Familie gefragt, wo denn meine Fotos sind. Ich habe 3 Tage nicht fotografiert. Und dann habe ich Fotos gemacht zwischen Tränen über den Gemtasu, zwischen Tränen vom Rauch, weil das wurde wirklich geräuchert in so einer Hütte. 3 Monate lang ging der Prozess. Und dann habe ich die Fotos hinterher nicht mehr angeguckt.
Wie ist das denn, wenn ein Mensch geräuchert wird, wo du sagtest, du willst rausfinden, wie das ist? Was war die Lösung am Ende? Wie wird sowas gemacht?
3 Monate wurde der Gemtaso über dem Feuer wie Schinken getrocknet. Das ist tatsächlich so, dass es gar nicht mal so schlimm riecht, wie man sich es vorstellt. Die Körperflüssigkeiten werden auch so abgestreift. Die dürfen nicht auf dem Boden auftropfen aus rituellen Gründen. Und irgendwie ist die ganze Familie um ihn herum und kümmert sich die ganze Zeit um ihn. Das ist total tröstlich. Die Haut wird dann ganz ledrig und der Gemtaso veränderte so ganz langsam sein Aussehen. Es war so ein ganz langsamer Abschied, aber wunderschön, weil er immer noch da war. Ich bin jeden Morgen hin, habe zu ihm Hallo gesagt und alle haben mit ihm geredet, als wäre er trotzdem noch da.
Wir haben gerade über den Tod auf Papua-Neuguinea gesprochen und die Bräuche. Einmal das Mumifizieren, das Räuchern der Toten und zum anderen gibt es noch einen besonderen Brauch. Was ist das?
Wenn die Toten mumifiziert sind, dann werden sie über dem Dorf aufgebahrt. Die sitzen auf Felsvorsprüngen und schauen aufs Dorf runter. Und die Menschen im Dorf können immer hochschauen und Zwiesprache mit ihren Verstorbenen halten. Und da ist wirklich der Glaube so, dass die Toten durch diese mumifizierte Hülle einen Ort haben, wo der freifliegende Geist der Toten immer wieder reinkehren kann. Und so bleiben die Toten bei den Menschen im Dorf und beschützen die.
Rein praktisch stellt man es sich nur vor, könnten die irgendwann auch hinunterfallen, werden sie dort festgebunden? Wie ist es praktisch?
Es ist so, dass die Lebenden einmal im Jahr sich um die Toten kümmern müssen. Der Gemtaso hat seinen eigenen Vater mumifiziert, da war der Gemtaso 15 und seitdem hat er jedes Jahr einmal im Jahr den Moimango nach unten ins Dorf getragen, wieder beim Feuer neu geräuchert, damit die Insekten rausgehen und eine Art Farbe, also so eine Lehmschicht aufgetragen und ihn dann wieder nach oben gebracht.
Hat es dein Verhältnis zum Tod verändert, die Auseinandersetzung damit?
Total. Weil für den Gemtaso und für die Menschen dort, für den Stamm der Anga, ist es ganz klar, dass die Toten immer noch ein Teil unserer Welt sind. Die sind da. Und ich weiß noch ganz genau, ich war das erste Mal abends, nachts alleine bei den Mumien. Und da merkt man einfach, dass da so viel mehr ist, was man sich nicht erklären kann. Ich kriege jetzt sogar eine Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment denke. Da habe ich gemerkt, dass es zwar ganz traurig ist, wenn die Toten nicht mehr bei uns sind, weil wir sie vermissen, aber dass die trotzdem noch da sind. Und ich bin sicher, die sitzen jetzt irgendwo da oben und hören zu und freuen sich, wenn wir an sie denken.
Wie ist es mit deiner eigenen Geschichte innerhalb der Familie und dem Thema Tod? Du hast erleben müssen, dass sich sein Vater, du hast es eben gesagt, von der Brücke gestürzt hat. Und du dachtest lange, du seist da in irgendeiner Form schuld dran. Wie hat sich das verändert?
Ja, wir hatten vorher einen Streit gehabt, 3 Tage danach nicht mehr mit ihm, habe ich dann nicht mehr mit ihm geredet und dann war es zu spät. Und naja, ich habe halt so ein bisschen ihm dann Vorwürfe gemacht, dass er sich aus dem Staub gemacht hat, dass ich da auch nicht mehr Entschuldigung sagen konnte. Und irgendwann habe ich über ganz viele Wege, ganz viele Diskussionen, auch mit dem Gemtaso, einfach für mich selbst gemerkt, okay, es ist einfach so passiert, wie es passieren sollte. Da kann ich nichts mehr dran ändern. Ich kann nur verändern, wie ich damit umgehe. Und dann stand ich irgendwann mal unten am Lavasee und habe gesagt, ach komm, jetzt schmeiße ich mal alles, diesen ganzen Ballast virtuell in den Lavasee rein und sagt, es ist gut so, wie es gekommen ist, weil sonst wäre ich nicht an dieser Stelle. Sonst könnte ich auch dieses Leben nicht so sehr genießen, wie ich es tue. Und sonst hätte ich vielleicht auch nie den Mut gefunden, mich hinzustellen, meine Geschichte zu erzählen und damit versuchen, andere Leute zu motivieren, ihr eigenes Leben zu leben und zu genießen.
Ja, was man vielleicht dazu sagen muss, dein Vater hat eine psychische Erkrankung. Und das war einfach wichtig für dich auch zu wissen, dass du nicht schuld bist. Und das ist wahrscheinlich ein Prozess, den viele in solchen Situationen durchleben müssen.
Ja, definitiv. Aber die Zeit braucht es auch. Man muss es verstehen und man muss sich die Zeit auch nehmen. Das ist nicht so was, wo man einfach nur eine Tablette nehmen kann und dann geht's wieder. Das sind verschiedene Phasen, das kommt und geht. Und das muss man einfach so akzeptieren, dass das Leben so gespielt hat.
Bei dir ist es so, dass du dich mit vielen deiner Expeditionen und deiner Reisen mit der Natur auseinandersetzt und dass du gleichermaßen auch Menschen unterstützen willst und eine Hilfsorganisation mit unterstützt. Was ist das aktuelle Projekt, was ihr habt?
Wir haben aktuell ein Buch gemacht während der Corona-Zeit mit über 100 Fotografen, Hobbyfotografen. Ich habe die umsonst immer gecoacht auf Instagram, jeden Tag. Mittlerweile machen wir es noch einmal wöchentlich, immer sonntags um 19.30 Uhr. Und die Fotografen wurden so gut, dass ich dann irgendwann gesagt habe, lass uns ein Buch zusammen machen. Das Buch heißt Unser Sommer. Der komplette Erlös geht für dieses Hilfsprojekt im Pazifik, geht nach Vanuatu, nach Papua-Neuguinea, wo Menschen durch Naturkatastrophen bedroht sind, die ja durch uns auch gemacht werden. Und wir haben letztes Jahr alleine schon über 4.000 Euro spenden können mit eben unter anderem diesem Buch.
Das ist ein gutes Schlusswort. Da darf man nichts drauf sagen. Ich sage herzlichen Dank, Ulla Luhmann.
Vielen herzlichen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.